Eine junge Frau wird brutal ermordet und ihre Leiche in einem Fluss gefunden. Doch wer ihr Mörder ist, bleibt mehr als 50 Jahre ungeklärt. Und das, obwohl es schon 1960 einen Verdächtigen gibt. Doch liegen wirklich zu wenig Beweise gegen einen Mann vor, dem man in der texanischen Kleinstadt solch eine schreckliche Tat niemals zugetraut hätte? Oder waren ganz andere Institutionen in das Wissen involviert, die einen Mann aus ihren Reihen decken wollten? Am 16. April 1960 betritt eine hübsche junge Frau mit dunklen Haaren und hochhackigen Schuhen die Sacred Heart Church in McAllen in Texas. Es ist die 25-jährige Irene Garza, eine strenggläubige Lehrerin. Sie wird im Jahr 1934 in einer kleinen Stadt im Süden Texas geboren. Ihre Eltern sind Inhaber einer Reinigung. McAllen liegt direkt an der US-Grenze zu Mexiko. Und auch die Stadt scheint gespalten zu sein. Im ärmlichen Süden leben die Hispanoamerikaner, zu denen die Familie Garza zählt. Im Norden leben die Weißen. Schon als Kind erlebt Irene Ausgrenzung, als ihre Familie schließlich in den Norden von McAllen zieht, weil sie mit ihrer Reinigung gutes Geld verdienen, wird es für Irene noch schlimmer. Sie ist plötzlich die einzige Latina an der Highschool und hat Mitschüler, deren Eltern Ärzte und Anwälte sind. Um zwischen ihren neuen Mitschülern nicht aufzufallen, beginnt sich Irene schon früh für schicke Kleider und Schminke zu interessieren. Sie bekommt viel Anerkennung dadurch, findet Freunde und vor allem viele Verehrer. Doch kein Mann, den sie in ihren jungen Jahren kennenlernt, ist für die strenge Katholikin fromm genug. Mit ihrem Abschluss erfüllen sich gleich zwei Wünsche für Irene Garza. Sie ist die erste Highschool-Absolventin ihrer Familie und sie wird zur Abschlussball-Queen gewählt. In den folgenden Jahren nimmt sie an einigen Schönheitswettbewerben teil und wird 1958 zur Miss All South Texas Sweetheart gekürt. Doch Irene Garza ist nicht nur wegen ihrer Schönheit in McAllen geschätzt. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Kirche und arbeitet als Lehrerin an ihrer alten Grundschule im Süden der Stadt und setzt sich dort für die bedürftigen Kinder ein. Am 16. April 1960, dem Ostersamstag, leiht sie sich das Auto ihrer Eltern und fährt gegen 6:30 abends zur Beichte in die Sacred Heart Church. An diesem Abend findet dort auch die Ostermesse statt, weshalb die Kirche um 19 Uhr noch gut besucht ist. Einige Zeugen sehen Irene in der Kirche, doch niemand kann bestätigen, wann sie geht. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag fährt um kurz nach 3 Uhr ihr Vater zur örtlichen Polizeiwache. Er ist völlig aufgelöst, denn seine Tochter Irene ist nicht nach Hause gekommen. Sie würde sich sonst nie verspäten. Und wenn doch, sagt sie wenigstens ihren Eltern Bescheid. Außerdem hat der Vater schon selbst nach seiner Tochter gesucht und nur das Auto in der Nähe der Kirche abgeschlossen gefunden. Doch von Irene Garza fehlt jede Spur. Die Polizei versucht, den verzweifelten Vater zu beruhigen. Er solle noch bis zum Morgen warten, bis er eine Vermisstenanzeige aufgibt. Der Vater wartet. Doch Irene meldet sich nicht. Irene Garzas Verschwinden ist der Anfang eines Rätsels, welches erst nach einem halben Jahrhundert gelöst werden kann. In den ersten Tagen ihres Verschwindens wird eine groß angelegte Suche einberufen. 70 Mitarbeiter des Sheriff's Department und 65 Männer der Nationalgarde suchen nach der Grundschullehrerin. 2 Tage nachdem sie das letzte Mal lebend gesehen wird, finden sie den ersten Hinweis. Es ist ein beiger, hochhackiger Damenschuh, den Irenes Eltern als den ihrer Tochter identifizieren. Nicht unweit vom Schuh entfernt liegt außerdem ein Portemonnaie mit Irene Garzas Führerschein. Doch von der jungen Frau fehlt weiterhin jede Spur. 4 Tage nach ihrem Verschwinden melden dann Passanten die schreckliche Entdeckung. In einem der Kanäle im Rio Grande sehen sie etwas Merkwürdiges schwimmen. Es sieht aus wie ein menschlicher Körper. Als die Polizei den Leichnam bergt, bestätigt sich die traurige Vermutung. Es ist eine junge Frau, deren Schuhe fehlen. Die Tote ist Irene Garza. Die Obduktion ergibt, dass sie über einen längeren Zeitraum geschlagen, misshandelt, vergewaltigt und schlussendlich erstickt wird. Es ist dadurch davon auszugehen, dass sie nicht direkt nach ihrem Verschwinden getötet wurde. Schwieriger wird es dagegen, Hinweise auf ihren Mörder zu finden. Durch das Wasser im Rio Grande sind alle möglichen Spuren oder Haare abgespült. Auch am Schuh gibt es keine Fingerabdrücke. Alles, was die Ermittler finden, sind Reifenabdrücke am Ufer des Kanals, wo ihr Mörder sie höchstwahrscheinlich ins Wasser warf. Und ein Fußabdruck, der allerdings aufgrund des durchgeweichten Bodens nahezu unbrauchbar ist. In der texanischen kleinen Stadt McAllen bricht die Panik aus. Irgendwo ist ein brutaler Mörder, der immer noch auf freiem Fuß ist und auf den es keine Hinweise gibt. Es werden 10.000 US-Dollar gesammelt, als Belohnung für Hinweise auf Irene Garcias Mörder. Die Polizei befragt etwa 500 Menschen und die Ermittler versuchen, die letzten Minuten vor ihrem Verschwinden zu rekonstruieren. Die Zeitungen Texas titeln vom Mord der Schönheitskönigin und spekulieren, ob ein Verehrer die schöne junge Frau ermordet hat. Doch in McAllen macht ein ganz anderes Gerücht die Runde. Irene Garza wurde das letzte Mal in einer Kirche gesehen. Niemand von den vielen Zeugen hat bemerkt, dass sie diese auch wieder lebend verlassen hat. Die wenigsten im streng katholischen McAllen trauen es sich, ihre Vermutung laut auszusprechen. Doch was ist, wenn ihr Mörder ein Priester ist? Bereits in den frühen Ermittlungen gerät ein junger Priester in den Fokus. Es ist der damals 27-jährige John Fate. Immer wieder wird sein Name genannt, als die Zeugen in der Kirche befragt werden und die letzten Minuten vor Irene Garcias Verschwinden rekonstruieren. Die Menschen in McAllen beschreiben ihn als höflich und freundlich, doch irgendwie ist er kühl und würde nicht die Wärme ausstrahlen, die sie sonst vom Pfarrer Joseph O'Brien gewöhnt sind. Fate ist noch nicht lange in der Sacred Heart Church. Da der Andrang für Beichten am Ostersamstag allerdings so groß ist, wird er beauftragt, am Abend am Beistuhl zu sitzen und bei der späteren Mitternachtsmesse auszuhelfen. Auch wenn niemand in McAllen einem Geistlichen zutraut, einen Mord zu begehen, wird John Fate 3 Wochen nach dem Auffinden der Leiche befragt. Er gibt folgendes Protokoll. Am Ostersamstag, den 16. April 1960, habe ich gegen 19 Uhr zusammen mit Vater O'Brien das Gemeindehaus verlassen. Gerade als wir rausgingen, klingelte das Telefon. Ich bin wieder ins Haus gegangen, um dran zu gehen. Vater O'Brien ist in die Kirche gegangen. Eine Frau war am Telefon, sie sagte nicht ihren Namen. Sie sagte, sie wolle einen Priester sprechen. Ich sagte ihr, dass die Kirche voll mit Gläubigen sei, die ihre Beichte ablegen wollten und dass wir Priester deshalb bis mindestens 22.30 Uhr beschäftigt seien. Sie sagte, es sei ihr wichtig, einen Priester zu sprechen. Ich fragte sie, wie schnell sie im Gemeindehaus sein könne. 5 Minuten später stand eine junge Frau vor der Tür. Ich habe diese Person nie zuvor gesehen und sie war eine hellhäutige, wahrscheinlich lateinamerikanischer Herkunft, gut aussehend. Er ist der Letzte, der Irene Garza lebend gesehen hat, nachdem sie die Kirche betreten hat. Worum es in ihrer Beichte geht, darf er den Ermittlern allerdings nicht erzählen. John Fate sagt außerdem, dass er den gesamten Abend am Beichtstuhl saß und als die Messe beendet war, gegen 21.50 Uhr Feierabend machte und danach nur durch die Gegend fuhr. Doch diese Aussage deckt sich nicht mit denen von anderen Zeugen. Sie sehen, wie der Beichtstuhl einige Zeit leer ist und keiner kann sich erklären, wo Fate zu diesem Zeitpunkt ist. Auch Vater O'Brien stellt etwas Merkwürdiges fest, was er bei der Polizei meldet. Nach der Mitternachtsmesse hat Priester Fate ungewöhnlich viele Kratzer an seinen Händen. Und seine Brille ist kaputt. An der Stelle, an der Irene Garcias Leiche in den Rio Grande geworfen wird, finden die Ermittler außerdem einen Dia-Betrachter. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem Besitzer dieses Gerätes und einer meldet sich. Es ist John Fate. Mit dem Interesse der Polizei an John Fate gerät nun auch ein vergangener Übergriff erneut in den Fokus. 3 Wochen vor dem Mord an Irene kommt Maria America Guerra zur Polizei in McAllen. Sie traut es sich gar nicht anzusprechen, aber sie vermutet, dass ein Priester versucht hat, ihr etwas anzutun. Sie ist in der Kirche und kniet sich gerade zum Beten hin, als der Mann ihr von hinten ein Tuch auf den Mund drückt und sie festhält. Sie kann sich mit Tritten und Bissen wehren und flüchtet. Während bei ihrer ersten Aussage der jungen Frau wenig aufmerksam geschenkt wird und niemand ihrer Vermutung nachgeht, dass es sich um einen Kirchlichen bei dem Angreifer handelt, sind die Ermittler nach dem Mord an Irene Garza nun hellhörig. Außerdem fällt dem Beamten noch etwas auf. Maria America Guerra sieht Irene Garsart zum Verwechseln ähnlich. Der Priester John Fate wird erneut verhört und mit den neuen Verdachtsmomenten konfrontiert. Maria identifiziert ihn bei einer Gegenüberstellung zweifelsfrei als ihren Angreifer und Fate verstrickt sich bei der Vernehmung weiter in Ungereimtheiten. Die Kratzer an seinen Händen, die Pfarrer O'Brien bemerkt, seien entstanden, weil er sich ausgeschlossen hatte und über den Balkon in seine Wohnung klettern musste. Wie sein Dia-Betrachter in den Fluss gekommen sei, in dem Irene Garza gefunden wurde, kann er nicht erklären. Und den Angriff gegen Maria Guerra streitet er ab, obwohl sie ihn identifizieren kann. Deshalb muss sich John Fate schließlich einem Lügendetektortest unterziehen. Und das Ergebnis ist eindeutig. John Fate sagt bei vielen Fragen nicht die Wahrheit. Es besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass der Priester Maria America Guerra angegriffen und Irene Garza getötet hat. Doch Fate selbst zeigt sich überheblich, nachdem er von dem Ergebnis hört. Ohne ein Geständnis kann man ihm schließlich nichts nachweisen. Damit soll er in den 60er Jahren Recht behalten. Er wird lediglich im Fall von Maria America Guerra angeklagt und für den Mord an Irene Garza ist die Beweislast zu dünn. Im Fall von Guerra ist die Jury sich uneinig, ob sie wirklich einem Priester zutrauen, eine schwere Körperverletzung begangen zu haben. Deshalb geht Fate einen Deal ein. Er gesteht die Körperverletzung an Maria Guerra, dafür muss er eine Geldstrafe von $500 zahlen. Nach seinem Gerichtsprozess verlässt John Fate McAllen. Zuerst lebt er in einem Kloster, später in einer Einrichtung für verhaltensauffällige Priester. Im Jahr 1970 verlässt er schließlich das Priestertum, heiratet und wird Vater. Für Irene Garzas Familie und Angehörige ist die Verurteilung von Fate für die Körperverletzung an Guerra nur ein schwacher Trost und alles scheint zunächst so, als würde der Fall niemals gelöst werden. Im Jahr 2002 meldet sich ein Mann bei der Polizei, der nicht mehr mit der Schuld leben kann, die ihn 40 Jahre begleitet hat. Es ist Dale Tegeny. Tegeny hatte schon lange dem Kirchendienst den Rücken gekehrt. Doch Anfang der 60er Jahre lebt er in einem Trappistenkloster. In jenem, in dem auch John Fate nach seiner Verurteilung unterkommt. Er berichtet der Polizei davon, dass er Fate im Kloster seelsorgerisch betreut hat. Und dieser erzählte ihm, dass er eine junge Frau in Ostern getötet hatte. Er fesselte und schlug die Frau, nachdem sie eine Beichte bei ihm abgelegt hatte. Danach erstickte er sie mit einer Plastiktüte in seiner Wohnung. Dale Tegeny kennt zwar nicht den Namen der Frau, doch er will, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Doch die Ermittler im Süden Texas können ahnen, wer die unbekannte Frau ist, die Fate angeblich ermordet hat. Irene Garza. Sie rollen den Fall erneut auf und versuchen mit Dale Tegeny endlich die Wahrheit im Fall aufzudecken. Im Beisein der Ermittler lassen sie Dale mit John Fay telefonieren und zeichnen das Gespräch auf, in der Hoffnung, dass sie ein Geständnis bekommen werden. Doch Fate streitet alles ab. Auch Pfarrer John O'Brien wird nochmals befragt. Unter dem Druck der Ermittlenden bestätigt er schließlich das, was die Polizei schon lange vermutet hat. John Fate hat dem Pfarrer gegenüber gestanden, Irene Garza getötet zu haben. Alles scheint so, als wäre ein Gerichtsprozess wegen des Mordes an Irene Garza eine sichere Sache. Doch der Bezirksstaatsanwalt lehnt eine Wiederaufnahme des Falls ab. Für alle Beteiligten ist diese Entscheidung unverständlich. Die Ermittlerinnen haben ein Jahr hart dafür gearbeitet, dass der Cold Case endlich gelöst wird. Dale Tegeny hat der Familie von Irene versprochen, dass er alles daran setzen wird, den größten Fehler seines Lebens, das Schweigen, wieder gut zu machen. Und Irene Garzas Angehörigen können nicht verstehen, warum die Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme ablehnt, obwohl es so viele neue Ermittlungserfolge gab. Im Jahr 2014 wird ein neuer Bezirksstaatsanwalt im County gewählt. Er hat großes Interesse daran, dass ungeklärte Mordfälle noch einmal untersucht werden. Michael Garza nimmt sich dem ungelösten Fall aus dem Jahr 1960 an, der nur zufällig den gleichen Nachnamen wie das Opfer trägt. Als er die Akten der Polizei liest, überkommt ihm ein Verdacht, den Irenes Familie und viele in McAllen seit Jahrzehnten haben und sich keiner traut anzusprechen. Die Arbeit der ehemaligen Ermittler ist exzellent und es gibt viele Verdachtsmomente gegen John Fate. Warum gab es keine Anklage? Arbeitete etwa die Kirche zusammen mit der früheren Staatsanwaltschaft und versuchten sie, die Aufklärung des Falles zu verhindern? Michael Garza schafft es nach mehr als 50 Jahren noch, neue Zeugen zu finden. Es meldet sich eine Frau bei ihm, die vor dem Übergriff auf Maria Guerra und dem Mord von Irene Garza bereits von John Fate sexuell belästigt wurde. Auch sie sah den anderen beiden Opfern zum Verwechseln ähnlich. Außerdem bricht auch ein Fernsehreporter, der damals vom Prozess von Maria Guerra berichtet hat, sein Schweigen. Der damalige Staatsanwalt hatte alle Journalisten zu einer geheimen Pressekonferenz geladen, in denen er ihnen verkündete, dass es einen Deal gab. Sowohl die Kirche als auch die Staatsanwaltschaft wussten, dass John Fate Irene Garza ermordet hatte. Und es wurde eine Abmachung getroffen. Wenn Fate die Körperverletzung an Guerra gesteht, wird keine Anklage im Mord an Irene Garza erhoben. Und die Kirche kümmert sich darum, dass Fate die Stadt verlässt. Michael Garza ist erschüttert über das, was der Reporter ihm dort erzählt. Doch jetzt, 56 Jahre später, kann endlich Anklage erhoben werden. Als John Fate 2016 verhaftet wird, gehen die Bilder vom Gerichtsprozess um die Welt. Es sind nicht mehr die Fotos des jungen Priesters mit der Hornbrille. Fate ist mittlerweile 85 Jahre alt. Ein Greis mit Hörgerät und Gehhilfe. Nichts in seinem Auftreten gleicht dem gefährlichen Mann, der er mehr als 50 Jahre vorher war. Das ist auch die größte Sorge der Staatsanwaltschaft. Sie fürchtet, dass die Jury vielleicht Mitleid bei ihrer Urteilsfindung haben könnte. Im Gerichtsprozess ist er teilnahmslos und macht keine Aussage. Er gibt ein No-Contest-Bekenntnis ab, eine Seltenheit im amerikanischen Recht. Der Beschuldigte bekennt sich weder schuldig noch unschuldig und akzeptiert das Urteil. Am 8. Dezember 2017 fällt das Urteil. Und der Richter verkündet, wir, die Jury, sprechen den Angeklagten schuldig des Mordes mit Hinterlist. Der ehemalige Priester John Fate wird zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Am 12. Februar 2020 verstirbt John Fate im Gefängnis eines natürlichen Todes. Er muss nicht mal 3 Jahre für den Mord an Irene Garza in Haft verbringen.